Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgskunden-Podcast mit Michael Andresen, das bin ich. Und heute haben wir einen ganz interessanten Studiogast hier, einen Interviewpartner. Oliver Bernhard ist bei mir, er ist SAP-Projektmanager, aber da kommen wir gleich zu. Ja, vielen Dank, schön, dass ihr euch wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zuhört. Oliver Bernhard ist SAP-Projektmanager. Und am besten, Oliver, stell dich doch einfach mal selber vor, damit die Hörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Wunderbar, so machen wir das. Michael, vielen Dank für die ersten Worte. Genau, also Oliver Bernhard ist mein Name. Gebürtiger Schwabe, man wird es vielleicht hören. Jahrgang 76, also die ein oder anderen Kilometer habe ich schon auf Apple. Aber alles im grünen Bereich. Mein derzeitiger Standort ist in Hessen, Südhessen. Also vielleicht sagt der ein oder andere was, wie schon am Neckar, so in der Ecke bin ich beheimatet. SAP hast du ja erwähnt, mache ich seit 1999. Da habe ich kurz vor dem Jahrtausendbug angefangen, für einen großen deutschen Mittelständler zu arbeiten. Als Werkstudent, ich habe das Programmieren im SAP-Umfeld gelernt, habe dann auch 10 Jahre lang als SAP-Programmierer gearbeitet. Habe das ganze System runterprogrammiert. Also ich war in allen Modulen unterwegs, habe auch alle Techniken im Einsatz gehabt. Das heißt, ich war so ein Generalist. Ich konnte nichts oder wenig in der absoluten Tiefe. Dafür habe ich auch ein sehr, sehr breites Wissen gehabt und war immer in der Lage, Themen miteinander zu verknüpfen. Und da habe ich großen Mehrwert rausgezogen, insbesondere in den Tätigkeiten, die mir nachgehen, sowohl privat als auch dann halt im Beruf, der Feuerwehrmann zu sein. Also die Projekte, die in Schieflage waren, da wo es geknirscht hat, da bin ich in Einsatz gekommen, habe viele sensible Programmierungen gemacht, die da auch mal notwendig waren, um Themen wieder in die Spur zu bringen. Und in dem Umfeld habe ich einfach großes Interesse bekommen in der letzten Projektarbeit an dem Thema der Datenmigration. Da bin ich dann auch immer wieder mit involviert gewesen, habe gesagt, okay, hey, Datenmigration ist ein cooles Thema, das möchte ich vertiefen. Und zu der Zeit gab es in Heidelberg, das hat mich dann auch aus dem Schwabenland rausgeführt, gab es in Heidelberg eine Firma, die hat so einen SAP-Migrationsbereich aufgeführt. Die haben da schon ein paar Leute am Start gehabt. Aber da war ich dann einer der Ersten, der in das Team mit reingegangen ist. Wir waren da so ein Dutzend Kollegen, die professionalisiert mit eigener Software SAP-Transformationen begleitet haben. Das heißt, Carve-Outs, Mergers, Acquisitions, was es da so alles gibt in dem Umfeld. Und in dem Zuge habe ich mich dann aus der Programmierung ein bisschen rausgezogen und habe das Modul Produktion Planung ins Visier genommen, bin dann auch damals zertifizierter PP-Berater gewesen und habe damit dann hauptsächlich natürlich auch in der Produktion die Datenumsetzungen gemacht. Mir hat das ganze Thema eine Weile dort gut gefallen und ich habe mir gesagt, okay, was mir noch mehr gefallen könnte, wäre so das Projektmanagement, also so die ganze Kommunikation sicherzustellen, reinzukommen, dass die Leute in den Dialog kommen. Das mache ich jetzt auch tatsächlich schon seit über 10 Jahren, reines Projektmanagement für IT-Projekte, speziell SAP-Projekte, habe dort verschiedene Programme geleitet, wo zweimal auch ein Konzern seine komplette IT-Infrastruktur umgebaut hat. Da habe ich, ich weiß nicht, wie viele Go-Lives gehabt. Also in Summe habe ich bestimmt, kürzlich habe ich es mal zusammengerechnet gehabt, das waren über 50 Projekte, die ich geleitet habe. Teilweise liefen 2, 3 parallel. Sind es, glaube ich, auch mit meiner Lebenserfahrung nicht dahin. Und mein jetziger Fokus liegt einfach auf der S4HANA-Migration. Dort begleite ich Kunden mit den Themen R3 oder das ECC zu verlassen, nach SAP S4HANA zu gehen. Sei das jetzt ein Greenfield-Approach, ein Brownfield-Approach, was jetzt auch mehr kommt, diese ganze Cloud-Thematik. Da kommen immer mehr Anfragen rein jetzt in der Richtung. Das ist mein Steckenpferd, da bin ich unterwegs und dafür habe ich auch vor 2,5 Jahren meine Firma gegründet, die Project Enabler GmbH, mit der ich, und das ist einfach hier Name Programm, Menschen enable, Dinge zu tun, die sie tun sollen und die sie auch tun wollen. So viel zu meiner Seite.
Ah, sehr spannend, sehr spannend. Also, du hattest gesagt Heilbronn, ne? Oder hattest du gesagt Heidelberg? Ich verwechsel das immer.
Wenn dann eher Heidelberg. Also ich bin nur schon am Neckar, da gehst du mir auf der Karte mit dem Finger mal 20 Kilometer nach Osten und dann hat der Neckar so eine kleine Schleife und oberhalb von der Schleife, da treibe ich mein Umwesen.
Ah ja, okay, gut, alles klar. Also das ist ja, na gut, okay, wenn du sagst, du bist da jetzt sehr weit vom Schwabenländle weg, Das ist ja gut für den, der sich damit auskennt, geografisch und ortstechnisch, könnte man sagen, ja, das ist vielleicht auch, es ist etwas weiter im Norden, aber es ist immer noch in der Nähe, oder? Es ist ja jetzt nicht Norddeutschland.
Naja, die Landesgrenze geht tatsächlich da vielleicht einen Kilometer von hier entfernt dran vorbei. Also ich bin gebürtiger Böblinger, das heißt Großraum Stuttgart, da schlägt schon mein Herz dafür. Hier bin ich ein bisschen nicht so richtig angekommen, weil doch mein Herz im Schwabenland hängen geblieben ist. Und zwar im Stuttgarter Raum. Ja, da drüben ist gleich das Schwabenland. Aber wieso ist Heimat, ist Heimat.
Naja, das ist so, das ist so. Ich meine, ich muss nicht reden. Ich wohne in Dubai und bin gebürtiger Nibüller, ne? Also noch weiter im hohen Norden kann man gar nicht geboren werden. Bin dann ja in München ganze Zeit lang gewesen, fast 25 Jahre. Und dann jetzt seit ein paar Jahren in Dubai. Also ich weiß, was Heimat bedeutet. Weil immer, wenn ich wieder nach Norddeutschland, wenn ich über die Elbbrücken rüberfahre, mache ich das Fenster auf, dann will ich mal wieder Luft atmen, die dann aus Schleswig-Holstein kommt. Gut, da ist noch Hamburg dazwischen, aber naja. Was ich eigentlich sagen wollte ist, jetzt bist du ja eine ganze Zeit lang selbstständig gewesen und hast jetzt eine Firma gegründet. Und der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, wie jetzt ein Selbstständiger, was hat denn der mit Kundenbindung zu tun? Und aber das ist ja wohl eigentlich logisch, weil auch ein Selbstständiger oder ein Unternehmer, der jetzt vor 2 Jahren eine Firma gegründet hat und damit ja auch sehr erfolgreich unterwegs ist, der hat natürlich eine ganze Menge Kundenerfahrung gemacht. Und du ja insbesondere, weil du ja Projekte gemanagt hast. Das heißt, du hast ja persönlich auch noch dafür gesorgt, dass die Leute sich untereinander verständigen und dass die Ziele verstanden werden. Also worauf geht's hin? Und dann am Ende die Erfolgskontrolle. Aber vielleicht magst du da selber ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, also ich meine, Kundenbindung habe ich ja nicht nur in der Selbstständigkeit, das hatte ich auch vorher schon bei meinen Arbeitgebern, wenngleich in einer völlig anderen Ort und aus einer ganz anderen Motivation heraus. Früher war die Motivation einfach mal mit Leuten zusammengearbeitet, man hat sich gut verstanden. Da ist man mal privat ein Bierchen trinken gegangen. Das tue ich auch heute noch ganz gern. Wenn ein Kunde sagt, Mensch, hast du heute Abend mehr Lust, weil man zum Beispiel vor Ort ist, dann sage ich da nicht nein. Heutzutage ist es natürlich für mich mehr der Fokus darauf, zu sagen, okay, nehmen wir mal das ganze Thema persönlich und das muss ich gut verstehen zur Seite und gehen wir mal rein auf den Blick des Selbstständigen. Natürlich ist das Kontakt herstellen. Also man lernt ja natürlich, ob das jetzt beim Bierchen ist oder ob man zusammen Mittagessen geht oder Kaffee, was auch immer. Man lernt ja den Kunden kennen. Man lernt ihn einzuschätzen, wenn er zum Beispiel darüber spricht, dass die Kinder am Wochenende auf dem Fußballspiel waren und das ganz so toll war, dann weiß man zumindest, okay, gut, kann man sich auf der Ebene begegnen oder nicht. Jetzt ist Fußball nicht ganz mehr Sport. Aber es gibt dann immer Ansatzpunkte, wo man auch Diskussionen findet. Im Prinzip ist es ja immer, wenn man Menschen kennenlernt, da erstmal auch ein bisschen hinter die Fassade zuschaut, was ist da los? Kurz gesagt, in einen guten Kontakt kommen. Einfach zu wissen, okay, wie tickt der andere so ein bisschen. Man wird es nie völlig verstehen, aber man kann da schon mal relativ weit kommen. Man schafft da so eine Connection. Aber da gibt es Gesprächsbedarf, da kommt man in Kontakt, der hält man in Kontakt. Und das ist auch zur Kundenbindung so der erste wichtige Schritt, in guten Kontakt zu kommen. Weil wenn der gute Kontakt nicht da ist, dann brauche ich in den nächsten Schritt gar nicht reingehen.
Das ist vollkommen richtig. Ja, ich hatte das nämlich jetzt auch die Tage wieder im Kundengespräch, wo ich dann etwas erwähnt habe und er sich gesagt hat, Moment mal, woher weißt du das? Ich so, weil das hast du mir vor einem halben Jahr in unserem Erstkontaktgespräch, hast du mir das erzählt. Natürlich höre ich zu, natürlich merke ich mir das. Und jetzt scheint das ja wieder Thema bei dir zu sein. Ja, also deswegen ist das so wichtig, tatsächlich auch zuzuhören, wie du sagst, den Kundenkontakt aufzubauen, mal hinter die Fassade zu schauen, um natürlich die Leute auch kennenzulernen und einen viel besseren persönlichen Kontakt zu haben. Weil ich habe es jetzt gerade in einem anderen Podcast gehabt, da hat auch ein Kunde gesagt, ja, aber wir haben ja als Unternehmen auch schon mal Fehler gemacht. Aber weißt du was? Die Firmen, mit denen wir im guten Kontakt stehen, die haben sich überhaupt nicht beschwert. Andere Kunden, wo wir ganz loses Verhältnis gehabt haben, die waren sofort auf der Matte und haben gesagt, was ist da los? Ja, und die anderen kennen uns halt schon und haben ein viel besseres persönliches Verhältnis miteinander. Und dabei hilft das natürlich, wenn man eine gute Kundenbeziehung hat. Ja, und jetzt ist das bei dir in den Projekten ja auch noch viel wichtiger, mit den Leuten guten Kontakt zu haben.
Ja, das trägt viele Probleme auch. Einfach auch mal die Haltung einzunehmen. Also in welcher Haltung trete ich auch beim Kunden auf? Du hast es jetzt gerade eben angesprochen, ich nenne das mal Probleme beim Kunden. Fehler sind passiert. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten und Weisen, wie man mit Fehlern umgehen kann. Ich sage immer, shit happens. Es kommt doch einfach nur darauf an, wie ich damit umgehe. Hey, was haben wir daraus gelernt? Was müssen wir zukünftig anders tun? Was müssen wir besser tun? Und damit auch entspannt umzugehen. Und das ist auch für mich auch eines der größten Lobe, wenn ein Mitarbeiter sagt, hey, hier ist gerade echt Dampf auf dem Kessel, aber es geht alles so ruhig zu, was ist hier los? Und dann sage ich ja, vielen lieben Dank, weil genau das ist das, was ich hoffe, dass ich auch ausstrahle, die Ruhe im Projekt zu behalten. Und da kann man im Prinzip mit allem kommen, was es ist an Problemen, dann muss man die aufnehmen, muss die sortieren und da zielgerichtet lösen. Und das ist auch eines der Themen, was hier zur Kundenbindung beiträgt. Denn Projektleiter, der im Viereck springt wegen was weiß ich auch welchem Problem, der sorgt den Kunden selbst auch wieder für Drehzahl. Denn was ist es denn? Was kauft denn unser Kunde? Unser Kunde kauft nicht nur eine Lösung, der kauft auch ein gutes Gefühl. Und wenn die Kunden am Abend rausgehen können und wissen, hey, das läuft alles, das Projekt ist in trockenen Tüchern, es funktioniert, dann hat man das beste Feedback, das man kriegen kann von dem Kunden.
Und ich gehe mal davon aus, dass Kunden dich nicht nur einmal beauftragen, sondern dann auch wieder beauftragen, oder?
Nee, ja gut, aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich komplette Systemlandschaften, ich sage jetzt mal, unterstütze, auf links zu ziehen, das macht man jetzt nicht so häufig in einem Unternehmen. Also eine ERP-Einführung, also Enterprise Resource Planning, eine Software-Lösung. Ich sage immer zu den Mitarbeitern, das macht ihr ein, zwei Mal in eurem Leben, denn wir haben jetzt gerade eben erst letzte Woche eine Produktivsetzung gehabt. Die Lösung, die dort im Einsatz war, die war 25 Jahre alt, letzten Endes. Schauen wir mal 25 Jahre weiter, also bin ich hoffentlich würdig in Rente. Die Mitarbeiter machen das nicht häufig und darauf muss man eingehen. Das heißt, wo ich meine Folgeaufträge habe, ist sicherlich, wenn ich bei Konzernen bin, wenn es zum Beispiel ein Programm gibt, was wir jetzt mit dem großen Pharmakonzern hatten, aus der Wien, aus Mannheim. Da haben wir komplett Nord- und Süd-Lateinamerika umgebaut. Das waren gerade aus 20 Standorte. Da hatten wir mehrere Projekte, also ein weltbasiertes Projekt gewesen, oder Programm. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Und da kam immer wieder natürlich die Folgebeauftragung. Auch habe ich momentan noch einen anderen Kunden, der macht viel Life Science, Biotechnologie. Da sind beispielsweise durch anorganisches Wachstum, also zugekaufte Unternehmen, auf deren SAP-Lösung zu heben. Da gibt es dann natürlich schon Folgeaufträge. Aber ich sage jetzt mal so, die einzelstehenden Firmen, die eine einmalige Einführung machen, da ist man natürlich dran. Da ist meine Perspektive, das Ziel, hier auch in den Support reinzukommen, dass man eben zukünftig Support anbietet. Dafür baue ich auch Personal auf, das auch mittlerweile auf Projekten auch mitläuft. Ich habe eine große Beraterdatenbank, aus der ich schöpfen kann, wo deutlich vierstellig ist, wo ich einfach einen großen Pool habe an freiberuflichen Kräften, wo ich sagen kann, okay, per Rundmail, ich habe hier folgende Thematik anstehen, wer hat gerade Kapazitäten frei, da bekommen wir relativ gut unsere Projekte besetzt, wenn wir Anfragen haben und in der Richtung soll sich das Ganze auch entwickeln. Und was da ein Thema ist, ist natürlich auch so langfristiges Handeln. Also ich sage immer, dass alles, was wir hier tun, das ist kein Sprint, sondern wir machen hier einen Marathon. Der muss uns da weiter tragen, der muss da weiter funktionieren. So ist auch mein Agieren auf Langfristigkeit ausgelegt.
Genau, und was du jetzt eben gerade so wunderschön gesagt hast, ist, versucht dann ja zusätzlich vielleicht auch noch irgendwie in den Support reinzukommen, ja, dass der Kunde, also dass du einerseits das Projekt betreust, dass du es umgesetzt hast, du verstehst den Kunden sehr gut, du hast es erfolgreich abgeschlossen, weil sonst würde er mit dir über Folgeprojekte ja nicht reden. Ja, das heißt, du musst dann einen guten Job gemacht haben oder dein Team hat einen guten Job gemacht. Ich sage immer, dann ist ja auch wichtig, die Erfolgskontrolle zu machen, dass der wirklich am Ende weiß, so unsere Targets, also unsere Ziele wurden erreicht. Und das geht jetzt im kleinen wie im großen Projekt. Das ist völlig egal, wie groß oder wie klein das Projekt ist. Es geht darum, die Ziele zu erreichen und dann mit dem Kunden natürlich auch eine Vereinbarung zu treffen. So, Stempel drauf, fertig, super gut, ja, kann ich jetzt bitte eine Empfehlung kriegen? Das ist ja der nächste Punkt, ja, wenn man jetzt so, also ob das jetzt eine Empfehlung ist, dass man auf Google eine Bewertung macht oder dass man vielleicht sogar ein Video-Testimonial miteinander macht, hey, was hat euch besonders gut an meiner Zusammenarbeit gefallen oder mit in meiner Zusammenarbeit, das sind ja solche Dinge, die macht der Kunde, wenn er mit dir zufrieden ist. Wenn er nicht mit dir zufrieden ist, kriegst du das gar nicht.
Ja, und da muss ich auch sagen, an dem konkreten Thema bin ich noch viel zu schwach dran. Muss ich mal noch tatsächlich Kunden fragen. Ich habe das Angebot dazu, insbesondere meine Kunden, die ich natürlich jetzt in meiner Selbstständigkeit bedient habe, da bin ich natürlich noch mehr interessiert, weil die Kunden meines früheren Arbeitgebers sind die Kunden meines früheren Arbeitgebers und nicht meine. Aber ich sage jetzt mal so, ich werde auf meiner Homepage beispielsweise nicht das Feedback eines Einzelnen hinfügen, sondern ich warte mal, bis ich 3, 4, 5 beieinander habe und dann würde ich das auch mit aufnehmen, wobei wir da sowieso gerade im Umbau sind. Also es ist vielleicht ein Thema, was in einen anderen Podcast gehört. Was ich aber noch mitgeben wollte, ich meine, ich habe mir 4 Punkte aufgeschrieben, die ich mitbringen wollte zum Thema Kundenbindung. Das eine habe ich ja schon gesagt, dieses in guten Kontakt kommen mit den Kollegen.
Ja.
Was ich aus meiner Erfahrung und was ich früher auch so nicht gemacht habe, wie ich es heute mache, das ist ganz einfach Kundenbedürfnisse klären. Auftragsklärung, da gibt es auch bei mir gerade auf LinkedIn, wo ich ja viel unterwegs bin, gerade einen Post dazu, also Überschrift Auftragsklärung, um diese klar zu kriegen, was sind meine Vorgaben, was soll ich tun, was sind die konkreten Vorgaben und was sind aber auch die Grenzen. Und gerade die Grenzbereiche sind sehr sensibel. Warum sind die nicht mein Auftrag? Die sind deshalb nicht mein Auftrag, weil die schon besetzt sind. Wenn man also als motivierter Berater, welches Beratungshaus es auch immer, hergeht und denkt, na, da drüben ist auch noch ein bisschen was, da liegt was im Argen, da findet der immer was, ich mache das Thema mal mit. Da kann man aber drauf warten, bis irgendwer, der dieses Thema steuert, vielleicht mal verschlupft ist. Mhm. Und am Schluss hat man das Thema an der Backe ja Grenzüberschreitung im Arbeitsbereich anderer Leute rumzuvor werden. Das ist ein schönes, gibt einfach nur Stress. Deswegen der zweite Punkt, um guten Kontakt und mit den Kunden Zufriedenheit zu haben, ist sich auch an den Arbeitsauftrag, an die Content des Auftrags zu halten und da nicht drüber hinaus zu gehen. Wenn der Kunde sieht, dass man gute Arbeit macht, dann kommt er von selber und der beauftragt nach oder erweitert den Auftrag. Dann hat man es mal seinen Tanzbereich abgesteckt. Und wenn man diesen Tanzbereich hat...
Tanzbereich ist ein schönes Wort, ja.
Ja, ne? und wenn man das dann hat, also wenn man mit dem Kunden einen guten Kontakt ist, und diesen guten Kontakt muss man ein... Wenn man dann seinen, okay, ich bleibe dabei, Tanzbereich, ja, dann ist halt auch irgendwann mal der Punkt angekommen, dass man einfach einen guten Job machen muss. Wenn man seinem Job nicht nachkommt oder wenn das Arbeitsergebnis nicht verwendbar ist, das darf ja mal der Fall sein, aber wenn es zu häufig nicht verwendbar ist, dann wird es halt schwierig. Dann muss man nochmal gucken, wenn das Arbeitsergebnis nicht passt, ist auch ein Signal dafür, hey, ich habe meinen Auftrag nicht verstanden, ich habe hier etwas anders umgesetzt, wie es erwartet war. Auch einfach mal kritisch sich selbst zu hinterfragen.
Da bin ich voll und ganz bei dir. Wo ich aber auch mit meinen Kunden drüber spreche, ist natürlich einerseits natürlich die Bedarfsklärung. Hat der Kunde denn Bedarf? Ja, was ist mein Auftrag? Was genau soll ich denn jetzt eigentlich erledigen? Nur kann es ja sein, dass jetzt, hast du ja auch eben gerade angesprochen, du vielleicht sogar noch das Potenzial siehst, in anderen Bereichen tätig zu werden, die vielleicht gerade besetzt sind. Du sollst dich wundern, lieber Oliver, wie viele Leute gar nicht danach fragen, welche anderen Bereiche es denn überhaupt gibt. Also ich habe ja ein Dienstleistungsportfolio, selbst ich, ja, habe ein Dienstleistungsportfolio und kann da, ich sag mal, aus dem Vollen schöpfen. Aber wenn der Kunde mich jetzt nur für einen Bereich beauftragt hat und die anderen Bereiche besetzt sind, ist es doch mein Interesse auch zu fragen, okay, aber wann wird denn der andere Bereich frei? Ja, wann wollt ihr denn über eine Neuverhandlung sprechen? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Dienstleister für einen bestimmten Bereich hast und der wird dann jetzt bei größeren Unternehmen vielleicht auch irgendwann mal neu ausgeschrieben, solltest du doch wissen, wann das passiert, wenn du denn da mitmachen möchtest. Und es gibt so viele Unternehmer da draußen, die diese Frage nicht stellen, was mich ein bisschen wundert. Und da alleine kann man ja seinen Umsatz schon mit steigern.
Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht nur die Umsatzbrille aufsetzt. Wenn ich in ein Projekt gehe und sichtbar bin, und zwar sichtbar durch erstens mal, hey, mit dem können wir zusammenarbeiten, die Arbeitsergebnisse passen, da kommen auch die Kunden von selbst und sagen, hey, Olli, hast du noch Kapazitäten? Wir haben hier ein Thema, wie sieht's aus? Und dann kommt dieses Thema. Wenn ich andersrum reinfrage, dann würde ich sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Das kann zu Folgebeauftragungen kommen, das habe ich auch in der Vergangenheit oft genug erlebt. Oftmals trauen sich auch die Kunden nicht zu fragen.
Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist jetzt zum Beispiel, manchmal, wie du ja auch gerade gesagt hast, wissen die Kunden das ja gar nicht, ja, dass man diesen Bereich vielleicht auch abdecken könnte. Oder sie trauen sich nicht zu fragen. Kann ja auch passieren. Tatsächlich in meiner Vertriebstätigkeit erlebt, Da habe ich für einen Distributor noch im Innendienst gearbeitet. Das ist ganz, ganz früher gewesen. Ja, da habe ich Kunden angerufen und habe denen Speichersysteme verkauft. Damals hieß die Technologie SCSI. Du wirst sie wahrscheinlich noch kennen, SCSI.
Ja.
Weiß gar nicht, ob die heute noch eingesetzt wird. Aber für diesen Distributor war ich tätig. Der war also darauf spezialisiert. Da habe ich einen Kunden angerufen, den ich das erste Mal hatte. Und habe dann gesagt, ja, also wir hätten da von IBM jetzt die neuen Festplatten, so und so und so. Und dann hat er gesagt, so, nee, die brauche ich jetzt nicht. Sag ich, okay, wie sieht das mit CD-ROM-Laufwerken aus? Weil da hätten nämlich jetzt welche von Toshiba IDE. Wie jetzt? Ihr habt CD-ROM-Laufwerke. Ich wusste gar nicht, dass ihr IDE macht. Ist auch eine veraltete Technologie. Wird sich vielleicht auch keiner der Hörer dran erinnern oder der ein oder andere schmunzelt jetzt. Ja. Und er so, das habe ich gar nicht gewusst, dass ihr diese Technologie habt. Ich so, ja, haben wir. Ja, und dann sind wir mal das gesamte Portfolio durchgegangen und dann habe ich den von einem reinen SCSI-Kunden zu einem Vollsortimenter-Kunden vom Prinzip her gemacht, der gelegentlich mal das ein oder andere bei mir bestellt hat, wenn sein Hauptlieferant nicht liefern konnte.
Du hast ja dann einen neuen Vertrag angebahnt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nicht aus einer, also ich spreche aus der Rolle des Dienstleisters.
Ja.
Und wenn ich jetzt natürlich zu einem Kunden gehe, dann mache ich natürlich auch den Ordner auf und sage, pass mal auf, wir können hier in der EBM-Beratung unterstützen, wir können Finanzwesen-Beratung unterstützen, wir können in der Produktionsunterstützung, wir können Projektleitung, kann man ja alles ansprechen. Da bin ich in einer Verkaufssituation. Aber wenn ich tatsächlich dann in einem Projekt Content bin, wenn ich in einer Beauftragung bin, dann halte ich mich an meinen Auftrag. Und da ist das der ganze Punkt zu sehen, was ich gesagt habe in Bezug auf, ich halte mich an meinen Arbeitsauftrag. Das ist eine andere Situation. Und was mir da durch den Kopf geht, was du gerade gesagt hast, ist, da gibt es dieses Johari-Fenster. Letzten Endes so eine 2x2-Matrix, was man selber sieht oder was andere sehen oder ja und nein. Und da gibt es diesen sogenannten blinden Fleck. Also sprich, der Kunde sieht gar nicht, dass er ein Problem hat. Wenn einer von draußen drauf schaut und sagt, aber, ihr wisst schon, da ist was, da fehlt was. Das ist so ein Thema, das kann man mal bei den Mittagessen ansprechen und sagen, hey, wie geht ihr damit um? Einfach mal Interesse bekunden. Interesse bekunden, das ist auch wiederum das Thema, Punkt 1, den ich genannt habe, mal wirkliches, ernstes Interesse an den Personen auch zu zeigen und sich dann halt eben wirkliches, ernstes Interesse an einem Thema zu zeigen und zu sagen, okay, wie geht ihr damit um?
Danke, ganz genau. Also das ist ja auch etwas, was ich immer wieder sage, letztendlich kaufen Menschen von Menschen. Ja, und dafür ist es auch wichtig, menschlich zu sein und dem Gegenüber das notwendige Interesse zu bringen. Also es bringt doch gar nichts jetzt am Anfang, wie du ja auch erwähnt hast, zum Beispiel Fußball ist jetzt nicht dein Thema. Dann fängst du nicht an, über Fußball zu reden, weil das nicht dein Thema ist, sondern du suchst dir eine Gemeinsamkeit mit dem Kunden, über die man reden kann. Oder du nennst Beispiele vom Nachbarn. Aber es sollte persönliches Interesse dahinter stehen.
Authentisches Handeln, das ist nämlich das, was da am Ende bei rauskommt. Und sehr wohl kann ich auch ich kann Fußball schönen Dingen abgewinnen. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Die Frage ist auch, was gehe ich dann ernsthaft rein? Und ja, gehen wir mal in ein positives Mindset und sagen, okay, ich habe zwar Fußball, das ist nicht mein Thema, aber ich habe kürzlich Folgendes gesehen und das hat echt super ausgeschaut. Wenn zum Beispiel der Kunde, was ich zum Beispiel mal hatte, der die Jugendfußballmannschaft trainiert hat bei sich im Ort, dann kann er sagen, hey, ist mein Thema, aber ich finde es cool, dass du dich um die Jugend kümmerst. Und zwar ernst gemeint. Mhm. Da bin ich auch als Nicht-Fußballer-Fan voll dabei und kann das mit Ernsthaftigkeit und authentisch auch rüberbringen.
Wäre das jetzt so auch dein Tipp eigentlich, den du jedem Unternehmer, sei es ein Solo-Selbstständiger, Kleinunternehmer, Mittelstand, ja, wenn ich mit Kunden eine gute, langfristige Beziehung haben möchte, dann wäre das Thema Authentizität sehr wichtig, Interesse am Kunden, Ziele elicitieren, hattest du gesagt, ja, also wirklich die Bedarfsermittlung zu machen, wo willst du denn hin und die dann auch zu kontrollieren. Oder hättest du noch einen Tipp?
Nicht richtig Tipp, aber ich möchte mal die Frage folgendermaßen beantworten. Was ich als Tipp mitgeben würde, wäre letzten Endes authentisch zu bleiben, einfach bei sich selbst zu bleiben, einfach mal mit offenem Geist durch die Gegend zu gehen. Da geht es beispielsweise los mit, ja, aber ein Kunden morgens reinkommt, erstmal freundlich zu grüßen, das ist das Einfachste, was man machen kann.
Ja.
Also ich hab tatsächlich einen Dienstleister momentan mit auf dem Projekt nicht bekommen. Ich vertrete den Kundenseite. Ich muss mich mit Beschwerden auseinandersetzen, wie der Dienstleister schafft es mal morgens nicht mal zu grüßen. Da sage ich zum Kunden, wäre klar, da mal auf. Also, überlegt euch, wie ihr auftreten wollt. Aber einfach mal, wollen nicht zu lösen. Ganz einfach. Authentisch sein, bei der Wahrheit bleiben, bei der eigenen Emotionen zu bleiben. Also, es gibt ja ganz häufig diese sprechende Ich-Botschaft, zu sagen, hey, meine Meinung, das ganz klar zu machen, hey, das ist, dass man von sich aus spricht. Bei dem Ganzen auch ein bisschen entspannt bleiben. Also wenn mal die Projektküche losbrodelt und das erledigt das Projekt irgendwann mal, entspannt bleiben. Themen sortieren, aufnehmen, Zahlen, Daten, Fakten zusammentragen und das Thema zu einer Lösung bringen. Und den vierten Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, zu wissen, was man entscheiden kann und was man nicht entscheiden kann. Was ist denn der Auftrag? Und man wird feststellen, dass wenn man mal in guten Kontakt mit dem Kunden ist, bekommen wir automatisch sehr, sehr viele Entscheidungsfreiheiten, die man dann auch nutzen kann, um Themen voranzubringen, aber ein bisschen schneller. Aber dann natürlich auch die Kunden darüber informieren, hey, Folgendes ist hier passiert. Und wenn man das verfolgt, weiß ich, bleibt als Person, dann hat man schon mal ziemlich viel gewonnen.
Das ist auf jeden Fall so. Ja, also bei sich bleiben, das ist schon eine gute Idee. Und vor allen Dingen auch, wie du auch eben gerade noch gesagt hast, mal aus der Ich-Perspektive sprechen, das hattest du vorhin erwähnt, ja, dass man die Dinge nicht zu persönlich nimmt. Auf der anderen Seite, dass man auch einfach nur so sein Feedback wiedergibt. Das ist ja auch ein spannendes Thema, ja, Feedback, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Tatsächlich. Also, glaub ich. Ja, wenn es reicht. Ja, genau. Also ich fand es ganz spannend. Irgendwann habe ich mal gelernt, Feedback heißt zuhören und annehmen. Nicht in die Rechtfertigung gehen oder sonst irgendwie sowas, sondern einfach nur zuhören und gucken, was es mit dir macht.
Ich würde noch ergänzen wollen zum Thema Feedback. Feedback ist ein Geschenk. Ja. Du kannst dieses Geschenk annehmen und du kannst es auch nicht annehmen. Man muss sich ja tatsächlich, ich bin völlig bei dir, nicht rechtfertigen. Das macht keinen Sinn. Feedback ist Feedback. Und es sollte auch da wertschätzend erfolgen.
Auf jeden Fall, ja. Und es sollte einen nach Möglichkeit anleiten, sich selber zu verbessern. Ja, also ich frage interessanterweise jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Kundentermin hatte mit einem Kollegen in irgendeiner Form, sage ich, kannst du mir irgendwie sagen, was hätte ich jetzt noch anders besser machen können? Oder was hat dir vielleicht besonders gut gefallen? Weil das ist mir ja auch wichtig, dass ich mich, einerseits reflektiere ich mich selbst, aber das ist ja ein Spiegel gucken, wenn man die andere Person fragt, die hat ja vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung gehabt als man selber. Ja. Das ist ja auch ganz interessant.
Ja, ich gehe da gerne mit so einer Frage rein. Wie ist es jetzt für dich gelaufen? Hast du deine Wahrnehmung? Was nimmst du mit? Einfach die komplett offene Frage zu stellen, weil auch da kann da was mitnehmen und meine Sicht auf die Dinge dieser Welt, da steht nirgendwo geschrieben, dass das die einzig richtige ist. Das stimmt nämlich nicht.
Ja, das ist wohl richtig, ja.
Also eine meiner Sachen ist natürlich, ich werde gerne etwas philosophisch, aber das macht mich aber auch ein bisschen aus, glaube ich. Ich spreche nicht über, also zum Beispiel, wenn du dir auf LinkedIn folgst, ich spreche wenig über Managementansätze und diese ganzen Theorie-Themen. Ich bleibe erstmal bei mir als Person, wie ich die Welt sehe. Die Leute, denen das gefällt, die kommen auch auf mich zu. Und die Leute, die damit nichts anfangen können, ja, die kommen eben nicht auf mich zu.
Das ist auch so. Also mich hat mal, das ist auch ganz lustig, ein Kollege gefragt, ein Unternehmensberater, er sagt aber, wie gehst du denn mit schwierigen Kunden um? So, mit was für schwierigen Kunden, was meinst du jetzt? Ja, Leute, die so komplexe Fragen haben und so weiter und ins Detail gehen wollen und alles immer genau erörtert haben wollen, sag ich, ich habe keine schwierigen Kunden oder ich nehme das so nicht wahr, das kann natürlich auch sein. Es ist ja auch das, wer du selber bist, was du widerspiegelst und was du in dein Leben holst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Oliver, ich hole die Leute in mein Leben und auch hier in meinen Podcast, die scheinbar eine Ansicht haben, die ich unheimlich zu 100% vertreten kann, nämlich Mensch bleiben, ja, den Kunden eine Kundenbeziehung aufbauen, Persönlichkeit siegt. Da habe ich jetzt schon festgestellt in diversen Interviews, die ich jetzt schon geführt habe, irgendwie haben wir alle das gleiche Thema. Ich muss mal vielleicht mal so ein Kontrastprogramm aufsetzen.
Also ein Kontrast, wenn du das möchtest, dann haben wir schon die Bühne, aber damit schwierige Kunden, natürlich gibt das ab und zu mal so Themen. Ich kann zum Beispiel eine wunderbare Anekdote erzählen, als mich mein Kundenansprechpartner zum FI-Leiter geführt hat dieses Unternehmens und er mir nicht gesagt hatte, dass er ein Choleriker ist. Und ich damals, das war mein allererstes Projekt, da hatte ich Blutdruck. Mhm. Das war, sowas kann dann halt schon auch mal passieren. Ich meine, wir sind alle nur Menschen. Heute könnte ich mit sowas relativ entspannt umgehen. Damals wollte ich eigentlich noch gehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Apropos gehen, leider ist nämlich die Zeit um für viele, viele weitere Fragen. Aber ich merke schon, wir könnten Stunden weiter diskutieren. Oliver, hast du denn noch etwas, was du jetzt, ich sag mal, zum Schluss noch unbedingt loswerden möchtest?
Ja, unbedingt loswerden. Also ich persönlich bin der Meinung, wenn wir alle mal bei uns bleiben, wenn wir uns auf unsere Fähigkeiten, das, was wir beeinflussen können, wenn wir uns auf die Themen konzentrieren und nicht auf alles hören, was von außen auf uns reinbröckelt, diese ganzen negativen Meldungen, die es da in letzter Zeit halt leider gibt, wenn wir mal bei uns bleiben, auf den Punkten, die wir selbst beeinflussen können, ich glaube, dann kämen wir mal einen deutlichen Schritt weiter mit den Dingen, die wir so tun. Und dabei wünsche ich jedem damit auch viel Erfolg.
Danke. Das passt. Und vor allen Dingen passt das auch hervorragend, als ob wir uns abgesprochen hätten als Überleitung zum nächsten Thema, weil im nächsten Podcast, liebe Leute, geht es nämlich darum, einen Betreuungsplan. Warum sollte man sich einen Betreuungsplan machen? Mit welchen Informationen versorge ich meinen Kunden? Und das sollen ja schöne Informationen sein und vor allen Dingen Informationen, die den Kunden interessieren. Aber da gehen wir im nächsten Podcast drauf ein. Wir sehen uns. Vielen Dank, Oliver, dass du da warst. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und bleibt dran oder wir hören uns wieder, ne, je nachdem, welchen Kanal ihr schaut. Und ja, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Euer Michael.